Vor 4 Wochen, im letzten Bibelseminar, haben wir uns 1. Timotheus 6, 13 bis 16 angeschaut und ich habe damals gesagt, das nächste Mal, also heute, geht es weiter mit den Versen 17 und folgendem, dem Thema Reichtum und wieder mal geht es um Finanzen und Geld. Und dann habe ich eure Rückmeldungen entgegengenommen. Ich hatte so die Angst das letzte Mal, wenn wir uns so Eigenschaften Gottes betrachten, das ist ja sehr theoretisch, langweilig. Da haben ja viele gesagt, das sei spannend gewesen. Und viele haben mir auch bestätigt, dass das ein riesiges Thema sein sollte, auch Gott. Ich habe gesagt, es gibt wohl nichts, was bei Evangelikalen am meisten vernachlässigt worden ist in den letzten Jahrzehnten, als die Lehre über Gott. Also wir haben uns kaum Gedanken gemacht, wer Gott ist. Und dieses Vakuum wurde gefüllt durch Irrlehren, Spekulationen und so, haben viele bestätigt. Und das hat mich dazu bewogen, meine Planung anzupassen und jetzt nicht bei den nicht mitteilbaren Eigenschaften Gottes aufzuhören, sondern heute weitere Eigenschaften Gottes zu betrachten. Ihr könnt mir dann gerne wieder Feedback geben und vielleicht mache ich dann nächstes Mal mit dem Geld weiter. Mal schauen. Also ganz kurz, zuerst noch einmal 1. Timotheus 6, Vers 13 bis 16. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt doch mit mir auf, damit wir noch einmal den Text zusammen lesen, der so als Grundlage gedient hat. 1. Timotheus Kapitel 6, ab Vers 13, da steht: Ich gebiete dir vor Gott, der alle Dinge lebendig macht, und vor Christus Jesus, der unter Pontius Pilatus bezeugt hat, das gute Bekenntnis, dass du das Gebot unbefleckt und tadelig haltest bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher uns zeigen wird zu seiner Zeit der Selige und Alleingewaltige, der König aller Könige und Herr aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat noch sehen kann, dem sei Ehre und ewige Macht. Amen. Ich habe diese 4 Verse ausgelegt vor 4 Wochen, dann mit einem Exkurs begonnen zum Wesen Gottes. Und dabei habe ich so als Vorbemerkung gemacht, dass sich Gott offenbaren muss, sonst würden wir gar nichts von Gott wissen. Also angenommen, Gott hätte nichts von sich uns mitgeteilt, dann könnte es einen genialen, wunderbaren, herrlichen Gott geben und wir hätten keine Ahnung davon. Wir wüssten nichts über Gott. Und Gott hat sich uns offenbart. In der Natur sehen wir, oder können wir daraus schließen, dass es einen Gott gibt, aber die Natur lehrt uns nicht ganz genau, wie Gott ist. Also wir wissen nicht so viel über Gott, wenn wir die Natur betrachten. Das sehen wir an den Religionen, dass da viele Fehlschlüsse gezogen worden sind. Gott hat sich uns offenbart in der Bibel und in Jesus Christus. Und das ist die beste Offenbarung, die wir haben. Mehr können wir über Gott nicht wissen, als was er uns mitgeteilt hat. Dann das Zweite, was ich gesagt habe, ist, dass wir Gott niemals völlig verstehen können. Karl Barth, vielleicht kennt ihr den, einen großen Theologen, Schweizer Theologe war das. Ich gebe zu, in vielen Dingen bin ich nicht ganz seiner Meinung, theologisch. Er war mal in den USA und wurde von den Studenten gefragt: Dr. Barth, sagen Sie mal, was ist so das Grundlegendste, was Sie in der Theologie bis jetzt gelernt haben? So das, wow. Und dann sagt Karl Barth, wahrscheinlich auf Englisch: Jesus liebt mich ganz gewiss, denn die Bibel sagt mir dies. Die Studenten haben gelacht, gedacht, jetzt macht er einen Witz. Und dann merkten sie, ah nein, er meint es ernst. Dann wurden sie unruhig. Das zeigt uns so, auch die schlichteste Wahrheit über Gott ist letztlich so tief, dass wir sie ein Leben lang nicht ganz erfassen können, selbst wenn wir unglaublich lange darüber nachdenken. Gott liebt mich, er ist Liebe. Können wir stundenlang darüber nachdenken, was das bedeutet. Also selbst die schlichteste Eigenschaft Gottes können wir nicht bis ins Tiefste verstehen, geschweige denn Gottes Ganzheit, Gottes Wesen. Das heißt, wir können nie zu viel über Gott wissen, können ein Leben lang über Gott nachdenken, sogar die Ewigkeit, meine ich, können wir noch über Gott nachdenken. Weil wir nicht unendlich sind, weil wir nicht Gott sind, werden wir auch in der Ewigkeit Gott nicht ganz erfassen können. Wir können Gott nicht völlig verstehen, das heißt aber nicht, dass wir nicht doch auch etwas verstehen können. Alles, was Gott uns mitgeteilt hat, können wir wirklich erkennen. Das, was Gott uns über sich in der Bibel mitteilt, ist wahr. Da noch einmal der Hinweis, es ist wichtig, nicht nur über Gott nachzudenken, sondern mit Gott. Es geht letztlich nicht nur um ein Kopfwissen, sondern um eine Herzensbeziehung. Ich habe damals auf Roger Federer hingewiesen. Ich kenne ja Roger Federer, ihr vielleicht auch, oder? Das Problem ist, er kennt mich nicht. Das ist bei Gott auch wichtig, dass er uns kennt und wir ihn wirklich kennen. Das so als Einführung noch einmal, mehr habe ich letztes Mal dazu gesagt, dann geht es ja darum, dass man die Eigenschaften Gottes auch ein bisschen einteilt. Aber es gibt nirgends in der Bibel eine Liste mit 30 Eigenschaften Gottes und dann hätten wir sie. Man muss die zusammentragen, Gott hat sich offenbart in der Geschichte, in Lehrtexten, ganz verschiedenen Orten. Man kann vieles über Gott erkennen und es ist für uns einfach hilfreich, wenn man eine Einteilung macht. Und die kann man ja irgendwie machen. Traditionell, klassisch hat man unterteilt zwischen den eingeteilt in die mitteilbaren Eigenschaften und die nicht mitteilbaren. Das ist immer ein bisschen schwer verständlich. Also man kann auch sagen, die Eigenschaften, die Gott mit uns teilt und die Eigenschaften, die Gott alleine hat. Oder die Eigenschaften, die Gott eigen sind und die Eigenschaften, die wir auch haben. Das ist aber eine künstliche Unterteilung, wir werden das gleich sehen, weil viele der Eigenschaften, die Gott uns mitgeteilt hat, also die wir auch haben, wir in einer ganz anderen Weise haben, als Gott sie hat. Und dann ist die Frage, warum ordnet man es jetzt so oder so. Ist eigentlich nicht so wichtig. Letztes Mal habe ich mal einfach 5 Eigenschaften behandelt, darüber nachgedacht, die man hier zu den Eigenschaften zählt, die nur Gott hat, die wir nicht haben. Und heute machen wir hier, beginnen wir mal mit ein paar mitteilbaren Eigenschaften. Beginnen wir am besten gerade mal mit einer Eigenschaft. Die Geistigkeit Gottes. Gott ist Geist. Ich habe es jeweils so gemacht, dass ich eine Definition eingeblendet habe, die ist nicht von mir, ist meistens von Grudem, aber wir würden diese Definitionen sehr ähnlich auch bei Erich Mauerhofer finden, in seiner Dogmatik oder bei anderen. Die Geistigkeit Gottes bedeutet, dass Gott als ein Wesen existiert, das nicht aus irgendwelcher Materie besteht, keine Teile oder Dimensionen hat, von unseren körperlichen Sinnen nicht wahrgenommen werden kann und vortrefflicher als jede andere Daseinsweise ist. Kurze Frage, woraus besteht Gott eigentlich? Besteht Gott aus Fleisch und Blut? Besteht Gott vielleicht nur aus Gedanke? Ist er nur so ein Gedanke? Oder besteht Gott auch aus Materie? Ist er reine Energie? Diese Definition zeigt uns, Gott ist nichts davon. Johannes 4,24 steht, Gott ist Geist. Gott ist nicht auf einen räumlichen Ort begrenzt. Wenn ich sage, Gott ist unendlich, dann denkt sich vielleicht jemand, oh, Gott ist also unendlich groß. Aber nicht mal das können wir sagen. Gott ist nicht in eine Dimension, weil Gott ist auch unendlich klein. Gott hat keine Dimension, Gott ist Geist, ist allgegenwärtig, nicht eine Dimension. Wie stellen wir uns nun aber Gott vor? Nun, die Bibel, also Gott selbst sagt, wir dürfen uns kein Bildnis machen von Gott. Ich glaube, das kommt daher, dass Gott Geist ist und nichts, was wir uns materiell vorstellen, annähernd beschreiben kann, wer Gott ist. Jetzt haben wir als Menschen aber das Bedürfnis, auch an etwas zu denken, wenn wir über Gott denken. Ich weiß nicht, woran ihr denkt, wenn ihr an Gott denkt. Und Gott kennt dieses Bedürfnis von uns Menschen. Und deshalb hat er uns Analogien geschenkt. Er sagt, ich bin wie ein Fels, wie ein Lamm, wie ein Löwe. All die Namen, die Gott hat. Gott hat ja unendliche Namen. Und doch nur einen. Ich bin, der ich bin. Okay? Gott sagt, ich bin, der ich bin. Ja, ich bin auch der, wo ich bin. Aber bei Gott ist das etwas anderes. Es zeigt, dass Gott ist, der ich bin. Ich werde sein, ich war. Gott. Und doch hat er noch viele weitere Namen. Aber was wir nicht dürfen, ist Gott materiell darstellen. Wir sehen das bei den 10 Geboten und dann ist Mose auf dem Berg und was macht das Volk Israel? Sie erstellen ein Stier, ein goldiges Kalb, was auch immer. Und ich habe so den Eindruck, das Volk Israel meinte es gar nicht böse. Sie haben ja gerade erlebt, wie Gott Jahwe, wie er sie aus Ägypten geführt hat, wie er Wunder getan hat, wie er die Ägypter vernichtet hat, also die Soldaten. Und wie er sie da in die Wüste geführt hat. Und ich glaube, die meinten das nicht böse, sondern die dachten, wir wollen die Stärke Gottes zeigen unter uns und anbeten. Und Gott wurde wütend, diejenigen vernichtet. Wir dürfen uns Gott nicht materiell vorstellen. Weil alles, was wir sagen können, über Gott materiell, Gott ist anders. Warum ist Gott Geist? Weiß es auch nicht so genau. Gott ist Geist. Was wir sagen können, ist, dass das die vortrefflichste Existenzform ist, die es überhaupt geben kann. Gott ist Geist. Viel mehr können wir dazu nicht sagen. Nun fragen wir uns vielleicht, ja, warum ist denn das keine Eigenschaft, die Gott eigen ist? Also, weil Gott hat uns auch einen Geist mitgeteilt. Wir bestehen auch aus Geist. Körper, Seele und Geist. Manche Theologen sagen, ja, wir sind Körper, Seele und Geist. Andere sagen, wir sind Körper und Seele, Geist ist das Gleiche. Und das wäre ein Thema für sich. Man nennt das die Frage der Trichotomie oder Dichotomie. Naja, lassen wir das mal. Jedenfalls haben wir einen inneren und einen äußeren Teil. Das ist uns allen klar. Ich glaube, wir haben auch einen Geist. Die Bibel sagt, wir haben einen Geist, mit dem wir Gott anbeten können. Johannes 4 sagt Gott, die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gottes Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wir haben einen Geist. Wenn wir in Gottes Gegenwart eingehen nach unserem Tod, haben wir ja zunächst keinen Leib. Unser Geist geht in die Gegenwart Gottes. Nach Lukas 23, 46. Und die leibliche Auferstehung, die folgt dann später. Also wir haben durchaus. Aber unser Geist ist ganz anders wie Gottes Geist. Gehen wir an eine Eigenschaft weiter. Unsichtbarkeit. Gott ist unsichtbar. Die Unsichtbarkeit Gottes bedeutet, dass das totale Wesen Gottes, sein gesamtes geistliches Sein von uns niemals gesehen werden kann, dass Gott sich uns aber dennoch durch sichtbare, geschaffene Dinge zeigt. In 1. Timotheus 6, 16, habe es vorher vorgelesen, steht, Gott, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ich habe das vor 4 Wochen ausgelegt, dass niemand Gott sehen kann. Niemand hat Gott je gesehen, nach Johannes 1, 18. Aber wenn wir über Gott nachdenken, müssen wir irgendwie an etwas denken. Und deshalb hat er sich auch irgendwie sichtbar gemacht. Das vorher schon erwähnt, zur Geistigkeit. Er hat sich ja irgendwie mit Analogien zu erkennen gegeben. Manchmal ganz sichtbar als Theophanie, also als Gotteserscheinung. Dann war Gott am deutlichsten sichtbar in Jesus Christus. Aber jetzt, wenn wir Jesus gesehen hätten, also nehmen wir an, wir hätten da im Jahr 30 gelebt. Und jetzt würde da Jesus unter uns sitzen. So, bevor er öffentlich aufgetreten ist. Ich behaupte jetzt einfach mal, dürft mir gerne widersprechen, aber ich behaupte mal, wir würden es nicht merken. Er wäre einfach da und würde sagen, Entschuldigung, das war im Fall mit Platz gewesen, Jesus. Oder wie auch immer. Und wir sagen, schön bist du da, von wo kommst du? Wir hätten keine Ahnung, dass das Gott ist. Warum? Weil Jesus war total Mensch, 100%. Und man sah seine Menschheit. Manchmal ist die Gottheit Jesu ein bisschen, ich glaube, man sagt durchgeschienen, durchgeschonen so. Und man hat ein bisschen gesehen, aber das war sofort wieder verdeckt im nächsten Moment. Man sah die Menschheit von Jesus. Dann heißt es in Matthäus 5, Vers 9, diejenigen, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Ich habe mir immer so gedacht, ja, dann werden wir endlich sehen, wie Gott ist. Aber je mehr ich darüber nachgedacht habe, kam ich zum Schluss, wir werden wahrscheinlich auch im Himmel Gott nicht in seiner ganzen Größe sehen können, weil wir immer noch nicht unendlich sind und Gott unendlich ist. Irgendetwas werden wir dann sehen, bestimmt die Menschheit Jesu, aber Gott, der Geist. Irgendwie werden wir Gott schauen in einer Art und Weise, wie wir es uns heute nicht vorstellen können. Jetzt ist die Frage, wie ist denn die Unsichtbarkeit eine Eigenschaft, die Gott uns mitgeteilt hat? Nun, wir sind sichtbar. Aber Gott ist eben gleichwohl sichtbar. Es steht da, dass Gott sich uns aber dennoch durch sichtbare, geschaffene Dinge zeigt. Und Gott hat uns ja nach seinem Ebenbild geschaffen. Und klar bedeutet das zunächst mal, dass wir moralische Fähigkeiten haben, geistige, geistliche, beziehungsmäßige Fähigkeiten. Aber ich glaube auch, dass unser Körper ein, in gewissem Sinne im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Nun dürfen wir ja nicht denken, dass Gott einen Körper hat. Wir dürfen uns kein Bildnis machen. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, womit Gott hört, wenn er keinen Körper hat? Vielleicht schon mal überlegt, wie Gott redet, wenn er keinen Mund hat, also keinen natürlichen Mund. Wie Gott sieht, ohne natürliches Auge. Wie Gott den lieblichen Geruch riecht. Alles Wörter, die im ersten Buch Mose schon beschrieben werden. Nun, all die Eigenschaften, all die, diese Sinne, die wir unseren natürlichen Organen zuweisen, obwohl Gott die natürlicherweise nicht hat, er kann trotzdem all diese Dinge, hat all die Sinne. Und in gewissem Sinne hat Gott also das, was wir unserem Körper zuordnen, obwohl er keinen Körper hat. Jetzt sind wir als Menschen aufgefordert, Gott immer ähnlicher zu werden. Und je mehr wir Gott ähnlicher werden, desto mehr wird der unsichtbare Gott auch sichtbar. Durch uns. Nicht, dass man dann Gott sieht. Aber man sieht Gottes unsichtbares Wesen durch uns hindurchscheinen. Eine weitere Eigenschaft Gottes ist die Allwissenheit Gottes. Gott erkennt vollkommen sich selbst und alle tatsächlichen und möglichen Dinge in einem einfachen und ewigen Akt. Wenn ich euch sage, Gott weiß alles, dann werdet ihr sagen, ja, das stimmt, oder? Das ist etwas, was sehr häufig in der Bibel bezeugt wird. 1. Johannes 3,20, Gott kennt alles oder Gott weiß alles. Gott weiß alles. Er weiß, wie viele Haare du hast. Klar, bei einigen ist das ein bisschen einfacher zu zählen. Aber alle Haare, die wir haben. Ich war vor 2 Wochen, ja ungefähr waren wir am Strand. Da kam mir plötzlich so ein Sinn, Gott weiß, wie viele Sandkörner da sind. Ich dachte, das ist ja schon heftig. Ich meine, ich weiß schon nicht, wie viele Sandkörner Ben, Zoe und so mit ins Bungalow geschleppt haben. Das ist auch eine Unmenge da. Aber, wow. Gott weiß alles. Er kennt alle Dinge, die existieren. Und Gott kennt sogar die Dinge, die existieren könnten, aber nie existiert haben. Schon noch heftig. Ich meine, Gott hat ein unglaublich komplexes, geniales Universum erschaffen und es gäbe noch Hunderte, Tausende, Millionen, unendlich viele weitere Möglichkeiten von Universen. Und Gott weiß, wie all diese aussehen könnten und was in denen geschehen würde. Gott weiß alles. Gott kennt alles und jetzt das Spannende ist, Gott erkennt sich auch selbst vollkommen. Ich meine, ich kenne mich ein bisschen. Manchmal staune ich selbst, wer ich bin. Und ich bin ja nur ein kleiner Mensch, sehr begrenzt. Und Gott ist unendlich. Und trotzdem kennt er sich vollkommen. Gott ist allwissend. Wenn wir da darüber nachdenken, was Gott alles weiß, dann können wir vermutlich nicht anders als zu sagen, diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Psalm 139, Vers 6. Oder so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jesaja 55, Vers 9. Jetzt steht in dieser Definition noch etwas, was spannend ist. In einem einfachen und ewigen Akt. Das meint, es ist bei Gott nicht so, dass man ihn fragen muss, Gott, wie viele Haare habe ich? Und dann macht er so viel. Und er weiß es, es ist immer in seinem Bewusstsein. Er muss nicht so wie der schnellste Computer mal schnell nachzählen. Oder Sandkörner, ja, jetzt weiß ich es. Und es ist immer in seinem Bewusstsein. Es ist unglaublich. Wenn wir das begreifen, was das bedeutet, dann wissen wir, in dem Moment bin ich gerade in Gottes Bewusstsein. Und der in Amerika und der in Australien ist auch gerade in Gottes Bewusstsein. Also Gott muss nicht sagen, so, jetzt kümmere ich mich mal um Joshua, dann um Werner. Matthias, warte noch einen Moment, ich muss dort noch schnell ein Problem lösen. Wisst ihr, in den Filmen ist das ja manchmal lustig dargestellt, so Even Almighty oder wie heißen die da, Bruce Almighty und so. Aber das ist schrecklich. Man bedenkt, Gott weiß immer alles gleichzeitig. Ich bin voll in seinem Bewusstsein. Und jetzt, wenn wir das begriffen haben, dann kommt etwas, was uns sehr erstaunt. Und das ist Hebräer 10, 17 und das müssen wir jetzt zusammen lesen. Hebräer 10, Vers 17. Da steht: Und ihrer Sünden und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Gott weiß alles. Und er schreibt hier zu dieser Bibelstelle Spurgeon in seinem wunderbaren Buch Kleinode göttlicher Verheißungen am 23. Juli zu Hebräer 10, 17. Mit diesem gnädigen Bund behandelt der Herr die Seinen, als hätten sie nie gesündigt. Er vergisst tatsächlich alle ihre Übertretungen. Sünden aller Art behandelt er, als seien sie nie dagewesen, als seien sie ganz aus seinem Gedächtnis geschwunden. Welches Wunder der Gnade! Gott tut hier das, was in gewisser Hinsicht für ihn unmöglich ist. Seine Barmherzigkeit wirkt Wunder, die weit über alle anderen Wunder hinausgehen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, Spurgeon, das ist so wunderbar zusammengefasst. Mit anderen Worten, der allwissende Gott vergisst meine Sünden. Und wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass Gott einfach, oh, dumm, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Sondern er entscheidet sich, ich nehme diese Sünde, ich werfe sie auf Jesus und jetzt schaue ich den an und ich sehe keine Sünde mehr. Es ist, das wäre nie eine Sünde geschehen, weil sie ist bei Jesus, der für uns gestorben ist. Und deshalb, wenn Gott mich ansieht, dann sieht er da keine Sünden in meinem Leben. Wenn ich bereit bin, meine Sünden Jesus zu bekennen, und das Ironische ist ja, dass wir etwas sagen, was Gott ja schon längst weiß. Jesus, du siehst, ich habe da gesündigt. Und Gott denkt, ja, klar, hab's gesehen, ich weiß. Und wir sagen, es tut mir leid. Dann ist das wie, dass die Sünde auf Jesus verschwindet. Und Gott erinnert sich dieser Sünde nie mehr. andere Bibelstelle heißt, es ist dann so weit entfernt wie der Morgen vom Abend, der Osten vom Westen. Gott will uns die Sünden nie mehr vorhalten. Das ist eine wunderbare Lehre, die da in Hebräer 10, 17 auch an anderen Bibelstellen sichtbar wird. Aber diese Lehre der Allwissenheit, die bringt auch ein Problem noch mit sich. Und jetzt diejenigen, die schon ein bisschen länger gläubig sind und sich viele Gedanken schon gemacht haben, wissen, das Problem Calvinisten gegen die Arminianer. Also nicht verwechseln mit Armin, der hieß Arminius. So die Frage, wie kann denn Gott, wenn er ja alles weiß, trotzdem den Menschen freie Entscheidungen zugestehen? Und diese Frage haben die Calvinisten anders beantwortet als dann später die Arminianer. Geht sogar so weit, dass heute manche sagen, Gott weiß alles, aber er hat uns Menschen totale Freiheit zugestanden, dass er nicht weiß, wie wir uns entscheiden werden, weil wir es ja selbst nicht wissen. Also das heißt nicht, dass Gott nicht allwissend ist. Gott weiß alles, was er wissen kann, logisch. Das sind vor allem die offenen Theisten, die Open Theism, so diese theologische Strömung, die da in den letzten Jahrzehnten aufgekommen ist. Sagt, Gott ist allwissend, ja, aber er ist auch in der Zeit drin. Und deshalb kann er rein logisch nicht wissen, wie wir uns entscheiden werden, weil er uns wirklich freie Entscheidungen zugestanden hat. Nun, ich habe ein gewisses Verständnis für diese Lehre, aber meine, dass sie sich nicht deckt mit dem biblischen Zeugnis, indem wir doch sehen, dass Gott die Zukunft kennt, dass er auch weiß, wie Menschen entscheiden. Ich lese gerade Jeremia, auch andere Propheten, wo wir doch sehen, wie Gott vorhersagt, was der Mensch tut, oder bei Pharao, wo wir irgendwie sehen, so ganz unwissend war Gott nicht, wie Pharao und auch andere handeln werden. Er war da nicht überrascht. Es gibt viele prophetische Bibelstellen, wo deutlich wird, dass Gott ganz genau weiß, was weit in der Zukunft geschehen wird. Aber die Frage ist, wie kann man das Problem trotzdem lösen, dass wir Entscheidungen haben und Gott weiß, was wir entscheiden werden. Jetzt Erich Mauerhofer. Er ist meines Erachtens Arminianer. Erich Mauerhofer schreibt in seiner Dogmatik, dass das Vorherwissen Gottes nicht mit der Vorherbestimmung verwechselt werden darf. Also er sagt, nur weil Gott etwas vorher weiß, heißt das nicht, dass er es auch vorher bestimmt hat. Gott weiß, was in Zukunft geschehen wird, aber er überlässt den Menschen wie auch die Freiheit, selbst zu entscheiden. Er schreibt aber dann, dass Gottes Vorherwissen und die ganze menschliche Verantwortung für unseren Verstand doch nicht zusammenzubringen sind. Und dann schreibt er, aber es ist trotzdem Tatsache. Punkt. Das ist so die eine Möglichkeit, dass wir sagen, ja, Gott weiß, aber wir dürfen da nicht zu weit gehen, dass Gott auch vorherbestimmt. Grudem, er ist eher Calvinist. Er lehnt sich an Augustinus an und sagt, wir Menschen sind nicht total frei. Nein, wir sind von Gott abhängig. Wir sind nicht total frei, aber Gott hat uns eine vernünftige Selbstbestimmung erhalten. Das heißt, dass wir ein Stück weit auch selber entscheiden können. Und ich muss sagen, ich finde das gar nicht total daneben, dass wir nicht total frei sind. Denn wenn ich uns Menschen betrachte, muss ich sagen, ja, also so frei, wie manche meinen zu sein, sind wir nicht. Coca-Cola. Gut, vielleicht hat jemand heute Abend Lust auf ein kühles Getränk, weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wenn ihr dann, je nachdem, etwas nehmt, dann denkt daran, ihr seid ein bisschen beeinflusst worden. Wir sind nicht total frei. Unsere Geschichte prägt uns, unsere Erziehung prägt uns, der Zeitgeist prägt uns. So vieles prägt uns. Wir sind nicht so frei, wie wir gerne wären. Und gleichwohl hat Gott uns, bin ich zutiefst davon überzeugt, übrigens auch Grudem, dass wir Entscheidungen treffen können, die wirklich Entscheidungen sind. Also ich kann jetzt heute nach Hause gehen, mir ein Cola gönnen. Ich kann auch sagen, nein, ganz sicher nicht. Nur weil der Matthias das sagt, kein Fall. Ich bin frei. Und ich kann euch sagen, es hat Auswirkungen auf euer Leben heute Abend. Vielleicht nicht in dem Maße wie andere Entscheidungen. Aber unsere Entscheidungen im Leben, die führen zu Handlungen und die haben echte Konsequenzen. Gott hat uns diese Freiheit zugestanden. Die Frage ist nun aber, inwiefern Gott auch auf unseren Willen einwirkt. Das ist die Frage. Wie frei wir da wirklich sind. Jedenfalls kann ich an dieser Stelle jetzt nicht das Problem lösen. Da haben auch schon andere von mir versucht und nicht geschafft. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass beide Denksysteme meines Erachtens Fragen offen lassen müssen. Und es geht ja hier darum, bei Denksystemen, man nimmt die Bibel, die nicht ein Denksystem ist, sondern unglaublich vieles uns mitteilt. Man versucht das zu ordnen, macht jeder von uns. Und dann irgendwann merken wir, oh, schade. Ich bin nur begrenzt und Gott ist unendlich. Da habe ich jetzt Fragen, da komme ich nicht mehr ganz mit. Und so müssen zum Beispiel Arminianer die Frage zulassen, wie Gott Kenntnis über Zukunft, die Zukunft haben kann, ohne bei den Menschen einzugreifen. Die Frage muss offen bleiben. Wie Gott zum Ziel kommen kann, wenn die Menschen so ganz frei sind. Andererseits müssen aber Calvinisten auch zugeben, dass sie nicht beantworten können, wie Gott auf unsere Entscheidungen einwirkt und dennoch sagt, es sind echte Entscheidungen und für die werde ich einmal jeden Einzelnen zur Rechenschaft ziehen. Also irgendwie kommen wir da an Grenzen. Ich persönlich sage euch, was ich denke. Ich würde mal sagen, ich bin Kompatibilist. Das heißt, ich versuche irgendwie beides zusammen nebeneinander zu denken, so wie eine Schiene, die irgendwie da ist, so Vorherbestimmung, da ist frei, also nicht Freiwille, aber echte Entscheidung. Und irgendwie kommt das in der Unendlichkeit zusammen. Keine Ahnung, wie das geht. Aber vielleicht, wenn man eine Schiene so schaut, sieht es auch so aus, als käme es irgendwo zusammen in der Unendlichkeit. Ich muss euch aber auch zugeben, dass ich noch nicht alle Weisheit habe diesbezüglich. Vieles noch offen lasse. Jedenfalls bin ich mit Grudem einverstanden, jetzt wieder Grudem, der sagt, und er geht ja von der Vorsehung Gottes aus, jeder Gläubige, der über die Vorsehung Gottes nachsinnt, wird früher oder später an einen Punkt kommen, an dem er sagen muss, ich kann diese Lehre nicht völlig verstehen. In mancherlei Hinsicht muss das über jede Lehre gesagt werden, weil unser Verständnis begrenzt ist und Gott unendlich ist. So sehe ich das auch. Egal, was wir jetzt darüber denken. Wichtig ist noch ein kleiner Hinweis, es geht nicht darum, dass wir uns einer Lehre anschließen, sondern uns überlegen, was sagt die Bibel? Und das glauben. Aber es ist dann auch eine Lehre. Noch ein paar Anwendungen. Was folgt daraus, dass Gott allwissend ist? Mal zuerst einmal folgt daraus, dass wir Gott unsere Taten nicht verbergen können. Nicht mal unsere Gedanken. Weil Gott allwissend ist, weiß er auch, was wir denken. Und wir können nirgends vor Gott fliehen. Wir können nicht sagen, gut, ich behalte es für mich tief in mir drin, weil Gott auch weiß, was in mir drin ist. Ich kann mit meinen Sünden letztlich nur zu Gott fliehen. Ich kann sie nicht vor ihm verbergen. Aber wenn wir die Sünden Jesus bekennen, kann Gott uns so behandeln, als wären sie nie geschehen. Dann ist aber auch tröstlich zu wissen, dass wir jederzeit vor Gott sind, mit unseren Anliegen. Vielleicht hast du gerade einen Wunsch, dich jetzt fragen würde, was wäre so dein größter Wunsch in deinem Leben? Du dirst so, wenn ich das hätte, dann. Das wünschte ich mir. Wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, so. Klar, King würde sagen, ich wünschte mir dann zwei Wünsche oder drei. Aber wenn du einfach mal Gott sagen könntest, Jesus, ich wünsche mir eigentlich das. Ich kann euch sagen, Gott kennt deinen Wunsch, noch bevor du dir dessen bewusst geworden bist. Gott kennt deine Gedanken, er kennt deine Wünsche, er weiß um deine Gebete. Er hört sie nicht nur, er weiß auch, in dem Moment, in dem wir sie sagen, was wir sagen werden. Gott weiß das. Und die Frage ist, warum erhört er dann unsere Gebete manchmal nicht? Warum sind ihm unsere Wünsche irgendwie so egal? Nun, Gott ist allwissend, wir wissen es nicht. Wir sind nicht allwissend. Wir haben zwar Anteil, wir können Anteil bekommen an Gottes Erkenntnis, dürfen bitten, dass Gott uns Erkenntnis schenkt, aber wir werden nie totale Erkenntnis haben. Gott schenkt uns Erkenntnis immer wie mehr, aber bis ins Letzte werden wir nie ganz begreifen, warum. Warum nicht? Hierzu passt eine weitere Eigenschaft, das ist Gottes Weisheit, und das bedeutet, dass Gott immer die besten Ziele und die besten Mittel zu diesen Zielen wählt. Gott ist die Weisheit, sagt uns die Bibel. Und jetzt heißt das, wenn Gott die Weisheit ist, dass er weiß, was das beste Ziel ist und auch der beste Weg zum Ziel. Und ich nehme an, einige von uns sind heute hier und wünschen sich an irgendeinem Punkt auch Weisheit. Das bedeutet, ich möchte gerne wissen, was ist das beste Ziel und wie komme ich dahin? Das sind die zwei Dinge, die man wissen muss, um weise zu sein. Bei der Weisheit, bei der biblischen Weisheit geht es nicht um Sünde oder Nicht-Sünde. Es geht darum, dass manchmal zwei, drei Dinge fast gleichwertig erscheinen und doch das eine besser ist als das andere. Und hier dürfen wir nun wissen, Gott ist Weisheit und als seine Kinder führt Gott uns in unserem Leben weise. Das heißt, er führt uns zum besten Ziel auf dem besten Weg. Und wenn ich so seelsorglich mit Menschen unterwegs bin, dann frage ich mich manchmal, wie Gottes Weisheit ist. Das gebe ich offen zu. Ich frage mich manchmal, warum Gott dich oder dich oder dich dorthin führt und auf diesem Weg uns nicht einen anderen, besseren Weg gegeben hätte. Vielleicht fragst du dich das manchmal auch. Gott, warum muss ich dahin und auf diesem Weg? Wir haben nicht alle Weisheit, aber Gott möchte uns Weisheit schenken, wenn wir sie nötig haben, nach Jakobus 1,5. Und doch werden wir nie die ganze Weisheit Gottes haben, nach Römer 11,33. Gott ist unendlich weise und wir sind es nicht. Und so gefällt es Gott, dass wir kindlich im Glauben auf Gott vertrauen, auch wenn wir nicht immer wissen, warum Gott uns dahin führt und auf diesem Weg. Vielleicht ist jemand hier, der sagt, ich wünschte mir jetzt gerade Weisheit in meiner Ehe. Ich wünschte mir, dass ich erkennen könnte, was ist jetzt das Ziel? Und auf welchem Weg sollen wir da vorwärts gehen? Oder vielleicht in der Kindererziehung. Ich meine, nicht immer so einfach zu sehen, was da das Ziel jetzt gerade ist im nächsten Moment und welcher Weg man da wählen soll. Braucht manchmal sehr viel Weisheit, wie man das handhabt. In vielen Bereichen. Oder vielleicht am Arbeitsplatz. Jemand ist hier und sagt, ich habe 5 Möglichkeiten, ich weiß nicht, welcher Weg der beste ist, welches Ziel das beste ist. Ich brauche Weisheit. Auch in der Gemeinde, jeder, der in der Gemeinde Verantwortung trägt, kommt immer wieder an den Punkt, an dem er sagt, ich würde gerne wissen, was jetzt das beste Ziel ist. Also wir als Älteste kennen dieses Problem, dass wir uns manchmal fragen, so, es ist nicht richtig oder falsch irgendwie. Aber es braucht jetzt Weisheit. Es gibt doch ein besser und vielleicht ein weniger gut. Und auf welchem Weg kommen wir zu dem Ziel? Vielleicht ist das Ziel noch klarer sichtlich in der Bibel, aber auf welchem Weg? Brauchen wir Weisheit? Gott schenkt uns seine Weisheit gerne, aber wir sind nicht total weise. Leider. Oder nicht immer. Noch eine letzte Eigenschaft für heute. Die Allmacht, also ich nehme zwei Eigenschaften zusammen, die passen gerade gut zusammen. Die Freiheit Gottes ist jene Eigenschaft Gottes, nach der er alles tut, was ihm wohlgefällt. Und die Allmacht Gottes bedeutet, dass Gott fähig ist, seinen ganzen heiligen Willen auszuführen. Gott kann mehr tun, als wir bitten und verstehen, Epheser 3,20. Gott ist der Allmächtige, 2. Korinther 6,18. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben, ich ergänze von Gott, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Matthäus 28, 18. Der Engel Gabriel sagt, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jesus sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Gott kann alles. Und Gott ist darin absolut frei. Manchmal fragen wir uns vielleicht, warum hat Gott eigentlich das Universum geschaffen? Hat mir da jemand eine Antwort? Warum hat Gott das Universum geschaffen? Genau, dass wir seine Allmacht sehen. Keine schlechte Antwort. Hat er Freude daran? Ich sage jeweils, weil er uns so sehr liebt auch. Vielleicht noch eine weitere. Letztlich sind diese Antworten ja überhaupt nicht falsch. Aber zutiefst müssen wir sagen, Gott hat es gemacht, weil er wollte. Er ist mal frei. Er hätte es tun können, also er konnte es tun, aber er hätte auch es nicht tun müssen. Er war nicht gezwungen, das Universum ins Dasein zu rufen. Gott war nicht gezwungen, dich zu schaffen. Aber er hat es getan. Warum? Weil es ihm wohlgefällt. Vielleicht haben wir uns auch schon gefragt, warum will Gott uns im Himmel mit dabei haben? Warum hat er den Weg auf sich genommen, für uns am Kreuz zu sterben? Die Antwort ist, weil er das so wollte. Klar können wir sagen, weil er uns so sehr liebt, das ist richtig. Weil er Freude hat, wenn Sünder umkehren. Ja, aber letztlich, Gott schafft die Rettung, weil er es will. Und jetzt können wir auch uns fragen, warum geschieht das in meinem Leben? Warum hat Gott das zugelassen? Und jetzt können wir schon sagen, ja, die Sünde, die war nicht im ursprünglichen Plan Gottes. Ja, aber Gott wusste auch darum. Und er hätte auch das Universum gar nicht erschaffen müssen, oder? Auch da ist die Antwort, das, was Gott in unserem Leben zulässt oder tut, ist, weil er es will. Weil es ihm letztlich wohlgefällt. Und das verstehen wir oft nicht. Warum gefällt Gott das? Und gleichzeitig habe ich ja auch schon oft darüber gepredigt, dass Jesus auch geweint hat über das Leid und es ihm auch nicht gefällt. Und trotzdem im ganzen Plan gefällt es Gott, das Leid zuzulassen, weil die Alternative nur gewesen wäre, uns alle zu vernichten, weil wir so böse auch in uns selbst drin sind. Also wenn Gott alles Leid entfernen würde aus dieser Welt, müsste er uns mit entfernen. Also im Großen gefällt es Gott, auch wenn ich sage, dass das Einzelne, ja, Gott auch leidet. Jetzt ist es aber so, jetzt habe ich noch eine zweite Aussage. Ich sage, Gott kann nicht alles. Jetzt denkt ihr, ja, aber das widerspricht doch gerade, was wir da gelesen haben. Nein, ich sage, Gott kann nicht alles. Das sagt die Bibel. Was kann Gott nicht? Lügen, super. Noch ein paar weitere bibeltreue Bibelkenner. Seinen Bund brechen. Gott kann nicht sich verleugnen. Gott kann nicht zum Bösen verführen. Gott kann nicht ungerecht sein. Grob gesagt, Gott kann alles, außer dem, was seinem Wesen widerspricht, ist klar. Noch eine andere Frage. So. Kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht mehr tragen kann? Ich erinnere mich, 7. Klasse, wir mussten freie Aufsätze schreiben, es war egal, ob es Dreizeiler waren oder 20 Seiten, aber jede Woche mussten wir eines abgeben. Und bei einem Kollegen, er schrieb als seinen Aufsatz genau diese Frage, so als Beweis, dass es Gott nicht geben kann. Ist mir heute noch so im Kopf. Die Frage hat mich oft auch beschäftigt, weil es eigentlich in sich, wie sagt, es kann gar keinen Gott geben. Wenn er einen Stein schaffen kann, der größer ist, dann ist er nicht mehr allmächtig. Und wenn er das nicht kann, ist er auch nicht allmächtig, also ist er nicht Gott, weil Gott ist allmächtig. Nun, die Antwort ist ganz einfach. Kann Gott einen Stein schaffen, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? Ich sage, nein. Natürlich kann Gott das nicht. Aber Jesus sagt doch, bei Gott sind alle Dinge möglich. Der Engel Gabriel hat gesagt, kein Ding ist Gott unmöglich. Nun, das Problem ist, Gott kann nicht zugleich Gott sein und nicht mehr Gott sein. Also Gott kann nicht nicht Gott sein. Das ist nur ein logisches Problem, kein wirkliches. Also Gott kann nicht einen Stein schaffen, weil er dann nicht, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann, weil dann wäre er nicht mehr Gott. Aber Gott ist Gott. Deshalb kann er das nicht. Das heißt, Gott kann alles, er kann durch nichts begrenzt werden, was er geschaffen hat. Seine einzige Begrenzung ist in seinem Wesen zu finden. Also, der unbegrenzte, unendliche Gott hat, ja, ich weiß nicht, ob ihr noch mitdenken könnt. Ich bin schon lange, bei mir ist der Zug schon lange abgefahren da. Aber irgendwie müssen wir uns das so vorstellen. So. Also wenn Gott einen Stein schaffen würde, der so groß ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann, dann hätte er etwas geschaffen, was ihn eingrenzt. Das gibt es nicht. Es gibt nichts, was Gott schaffen kann, was größer ist als er. Eigentlich ganz einfach. Gott kann nicht alles. Er kann seinem Wesen nicht widersprechen, deshalb kann er auch keinen solchen Stein bauen. Jetzt wisst aber das zu verstehen beim Engel Gabriel, bei Jesus. Ich meine, wir müssen den Kontext beachten. Der Engel Gabriel sagt, bei Gott ist das möglich, was für uns Menschen unmöglich erscheint. In dieser Schöpfung ist Gott alles möglich. Einzig sein Wesen schränkt Gott ein, weil Gott nicht zugleich sein und nicht sein kann. Abschließend noch ein paar Anwendungen dazu. Weil Gott allmächtig ist, kann er unsere Rettung sicherstellen. Das heißt, er schafft uns zu retten. Gibt es keinen Zweifel. Sproul schreibt, es gibt keine herrenlos herumrasenden Moleküle, die möglicherweise seine Pläne durchkreuzen könnten. Gott kann alles. Jetzt aber noch etwas. Gott hat alle Macht und gleichwohl gibt er Macht ab, indem er uns Macht zuweist, dass wir Entscheidungen treffen können. Gott hat uns Kraft gegeben, körperliche Kraft, geistige Kraft, geistliche Kraft, Überzeugungskraft, auch Macht, verschiedenen Strukturen und Ordnungen der Familie, auch Macht am Arbeitsplatz, vielleicht Chef, Arbeitnehmer, Staat, Obrigkeit, Bürger, auch in der Gemeinde gibt es Macht, die Gott anvertraut. Und wenn Menschen diese Macht im Sinne Gottes gebrauchen, dann ist das zur Verherrlichung Gottes. Wenn aber Menschen diese Macht, die Gott anvertraut, missbrauchen, ist das Machtmissbrauch. Und wir wissen alle, wohin es führt, wenn Menschen die Macht missbrauchen. Wisst ihr, wenn Gott uns Macht gibt, gibt er uns auch eine gewisse Freiheit, die zu missbrauchen. An alle Eltern. Wir kommen nicht drum herum, unseren Kindern auch gewisse Freiheiten zu lassen. Können unsere Kinder diese Freiheit missbrauchen? Ja. Werden sie diese Freiheit missbrauchen? Ja. Schränken wir diese Freiheit deshalb total ein? Nein. Weil Gott macht es bei uns auch nicht. Gut, ich könnte hier noch 1000 Stunden weiterreden. Ich muss mal ein Ende finden, nicht nur beten. Ja, Gott, du bist unglaublich wunderbar und groß. Unendlich. Und wenn wir uns jetzt Gedanken gemacht haben, dann ist das nicht ein kleinster Bruchteil von dem, wie du wirklich bist. Du bist so viel wunderbarer. So viel genialer. Und ich wünsche mir, dass wir immer noch mehr verstehen, wie du bist. Du bist der Allwissende, der alles weiß. Wir sind jederzeit in deinem Bewusstsein. Du bist der Allmächtige, der Weise, der zum Ziel kommt mit den besten Mitteln, der alles kann. Jesus, wir wollen dich anbeten deshalb und sagen, du bist würdig zu nehmen. Unseren Lobpreis. Du bist es würdig, dass wir dich anbeten, dass wir dir nachfolgen. Das ist mein Wunsch, dass wir auch heute Abend wieder sagen, Jesus, Gott, du wunderbarer Gott, wir wollen dir ganz zur Verfügung stehen. Amen.